SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Herzlich willkommen zur letzten Filmrolle des alten Jahres. Heute mit Beiträgen zu Ang Lee's Life of Pi, Mike Newells Dickens-Verfilmung Great Expectations, der Schweizer Velokurier-Komödie Dead Fucking Last und mit einem Gruß zum 80. Geburtstag von Nichelle Nichols alias Lieutenant Uhura im Raumschiff Enterprise. Und dazu auch diese Woche Tonspur und Kurztipps. Hier die Unverpassbaren, jene fünf aktuellen Kinofilme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Life of Pi von Ang Lee. Wo schon die Vorlage kitschig ist, transzendiert Späthippie Ang Lee die Geschichte vom Schiffbruch mit Tiger zur Epiphanie in 3D. Hirn runterfahren, Augen aufreißen und staunen. Beasts of the Southern Wild von Ben Zeitlin. Eine Sechsjährige stellt sich den Biestern des Universums und den Realitäten von Süd-Louisiana. Ein Film wie kein anderer. Elena von Andrei Svigantsev. Erben als Klassenkampf, kühl und betont distanziert inszenierter Familienkrimi aus Russland. Anna Karenina von Joe Wright. Jede Generation kriegt mindestens eine Kino-Karenina. Kira Karenina ist unsere. The Angels Share von Ken Loach. Eine Gruppe schottischer Loser holt sich ihren Engelsanteil von einem sündhaft teuren Whisky. Loach und Laverty ziehen ihr komödiantisch mutiertes Sozialdramenkonzept gekonnt und unterhaltsam weiter. Und bevor wir uns jetzt in die Aktualität stürzen, noch ein Ohr zurück.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Nicht so schwer, wie Sie jetzt vielleicht denken. Schließlich besteht wie immer ein Zusammenhang mit dem Inhalt der heutigen Filmrolle. Die Auflösung folgt auf jeden Fall, wie gewohnt, am Ende. Life of Pi ist ein über 10 Jahre alter Bestseller von Jan Martel. Und jetzt ein Film von Ang Lee. Christina Caprez hat mir dazu ein paar Fragen gestellt.
Sie sind derzeit unübersehbar. Die Plakate zum Film Life of Pi, dem neuen Film von Ang Lee. Ein junger Mann und ein Tiger in einem Rettungsboot inmitten eines Ozeans. Die Szene ist in ein gelbliches Licht getaucht. Man denkt dabei gleich an ein Märchen. Michael Sennhauser, Sie haben den Film für uns gesehen. Ist es ein Märchen?
Ja, es hat märchenhafte Züge. Also das Buch hat ja schon märchenhafte Züge. Es ist diese Geschichte von dem Tiger und dem Jungen, die sich arrangieren müssen, um auf dem Ozean zu überleben. Und das Buch behalf sich damit, dass die fantastische Geschichte eigentlich den Kern des Buches ausmacht, dass aber eine Rahmenhandlung dazugehört, die das Ganze dann relativiert. Das ist ein literarischer Kniff, der mich seinerzeit vor bald 10 Jahren schon ein bisschen geärgert hat. Und der Film macht das eigentlich getreulich auch. Das heißt, der Film hat auch eine Rahmenhandlung und die eigentliche Geschichte von dem Jungen mit dem Tiger im Rettungsboot.
Und der Ärger, der ist geblieben?
Der Ärger ist verflogen dank der Verfilmung von Ang Lee. Also so wie er diese Geschichte erzählt, konzentriert er sich wirklich auf den märchenhaften Teil. Und das geht hart an die Kitschgrenze und manchmal darüber hinaus. Es gibt großartige Bilder, zum Beispiel springt ein Wal aus dem Wasser in den Sternenhimmel hinauf und über das Boot hinüber, klatscht wieder ins Wasser zurück. Und wenn man das in 3D sieht, so wie Ang Lee das filmt, ist der Raum tatsächlich aufgehoben. Also die Leinwand geht in alle Richtungen und man kann eintauchen. Das ist schlicht überwältigend.
3D geht ja nicht in jedem Fall gut. Warum gelingt es hier?
Weil Ang Lee mit 3D zum ersten Mal seit Camerons Avatar wieder so arbeitet, wie man das eigentlich müsste. Er lässt nicht alles in den Zuschauerraum hinaus. Das ist die übliche Masche bei 3D. Es kommt einem alles entgegen und das wird ziemlich schnell langweilig, sondern er öffnet die Leinwand nach hinten. Also er benutzt die Meeresoberfläche als eine Art Trennwand, filmt von unten her in Richtung Himmel, aber auch von oben vom Himmel her in Richtung Unterwasser und macht diese Grenze damit durchlässig. Und das Gleiche passiert mit der Leinwand. Also man taucht wirklich wörtlich in die Bilder ein, in den Himmel, in den Weltraum. Und das hilft auch über den Kitsch hinweg, weil die Bilder einem einfach direkt ins Herz gehen.
Also sprich, würden Sie empfehlen, das Buch nicht kaufen, dafür den Film anschauen?
Das Buch ist zäh. Die Geschichte, die erzählt wird, ist ja eigentlich dieser Junge, der ist auf dem Meer in diesem Rettungsboot, weil seine Eltern mit einem ganzen Zoo ausgewandert sind und das Schiff erleidet Schiffbruch. Und damit sind die Tiere und im Wasser und der Junge und er und der Tiger, die retten sich in dieses Boot. Und das Ganze ist eine Art Metapher. Also der Junge ist ein Religionssammler unter anderem und seine Art, mit dem Tiger zusammenzuleben, diese Koexistenz, das ist ziemlich metaphorisch und manchmal ziemlich konstruiert. Und der Film folgt zwar dieser Metapher, aber er setzt auf die Überwältigungsstrategie bei den Bildern. Und deswegen macht der Film eben trotzdem Spaß, obwohl mich das Buch geärgert hat, weil es einfach zu durchsichtig ist in seiner Konstruktion.
Also Film anschauen, eben wegen dieser tollen 3D-Bilder.
Ich würde schon sagen, das ist eine Art 3D, wie man sie noch nie gesehen hat. Und hier ist der Film von Ang Lee bahnbrechend.
Hua!
3D mit Biss und Tiger im Tank sozusagen. Ang Lee's Life of Pi. Unter all den Romanen des Engländers Charles Dickens ist Great Expectations einer der beliebtesten. Die Geschichte des weisen jungen Pip, dem ein unbekannter Wohltäter ein Leben als Gentleman in London ermöglicht, rührt und bewegt Leserinnen und Leser seit über 150 Jahren. Und mehr als 15 Filmfassungen und etliche Fernsehadaptionen des Stoffes sind offenbar noch lange nicht genug. Eben ist eine weitere Neuverfilmung ins Kino gekommen.
From rags to riches, sagen die Amerikaner, von Lumpen zum Reichtum. Der Brite Charles Dickens hat die Aufsteigergeschichten nicht erfunden. Aber mit seinem sozialen Bewusstsein mitten in der industriellen Revolution hat er Aufsteigergeschichten geschrieben, die sich so weit wie möglich an der Realität orientierten. So auch die 1861 erschienene Geschichte des weisen Jungen Pip in Great Expectations. Pip ist Lehrling in der Schmiede seines Schwagers und eines Tages hilft er einem flüchtigen Sträfling. Jahre später taucht ein Anwalt auf im Dorf und verkündet, ein Wohltäter wünsche dem Jungen eine Ausbildung und ein Leben in London zu ermöglichen. Der Name des Wohltäters müsse allerdings geheim bleiben. Und Pip müsse seinen Spitznamen unter allen Umständen behalten.
It is the desire of the benefactor that he be brought up as a gentleman in London.
What do you think?
There are conditions, of course. The first is that the name of the benefactor remain a profound secret. The second being that you always retain the name Pip. He has come into a handsome fortune and he has great expectations.
Und natürlich habe der Wohltäter große Erwartungen an seinen künftigen Schützling. In der aktuellen Neuverfilmung des britischen Routiniers Mike Newell spielen Stars wie Ralph Fiennes als Magwitch oder Robbie Coltrane als Anwalt, neben unbekannten Jungdarstellern wie Jeremy Irvine, der den Pip gibt. Das funktioniert ganz gut. Der von der BBC produzierte Film packt viel vom Roman in seine 128 Minuten. Allerdings konzentriert sich Newell ein wenig zu sehr auf die tragische Liebe zwischen Pip und der schönen Estella. Estella wurde von der ebenso reichen wie verrückten Miss Havisham erzogen, möglichst vielen Männern das Herz zu brechen. Und sie sagt darum auch Pip zur Warnung, sie habe keines.
You must know I have no heart.
Oh, I don't believe it.
I've been made that way.
Das Problem von Mike Newells Film ist für einmal aber die sprichwörtliche BBC-Qualität. Gute Zutaten und stilvolle Ausstattung, eine wunderbare Kamera und routinierte Szenenabfolgen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eine Geschichte abgespult wird, die schon lebhafter, gewagter und vor allem beherzter verfilmt wurde. Die bewährten Darsteller tun ihre Arbeit und wirken dabei dermaßen routiniert, dass man ein Gähnen kaum unterdrücken kann. Paradoxerweise wird das immer dann so richtig deutlich, wenn Helena Bonham Carter auftaucht und alles ganz anders macht.
Die eigenwillige Schauspielerin verleiht ihrer Miss Havisham eine fragile Verrücktheit, welche direkt ins Herz sticht.
If she wounds your lover, if she fails your lover, or if she tears your heart to pieces, lover, lover, lover.
Und wenn ihre Szenen vorbei sind, dann wirken alle anderen bloß wieder routiniert. Wahrscheinlich ist es tatsächlich keine gute Idee, einen Dickens-Roman wie eine Geschichte von Jane Austen zu verfilmen. Zu Great Expectations gehören auch Schrecken und Dreck. Und die bringt Mike Newell bloß in den ersten Minuten. Danach wird viel zu viel geseufzt und gelitten.
Hua!
Am Freitag, dem 28. Dezember, ist Nichelle Nichols 80 Jahre alt geworden. Die Jazzsängerin und Schauspielerin, welche mit ihrer Rolle als Kommunikationsoffizier Uhura im Raumschiff Enterprise Fernsehgeschichte geschrieben hat. Sie war nicht nur eine der ersten schwarzen Frauen, die am TV mehr als eine Köchin oder ein Hausmädchen spielen durfte, sie schockierte und begeisterte die USA auch mit dem ersten Fernsehkuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann.
To boldly go where no man has gone before.
Star Trek – Die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Am 22. November 1968 wurde jene Folge ausgestrahlt, in der Captain Kirk seine Funkoffizierin Lieutenant Uhura küsst, unter telekinetischem Zwang von Aliens.
I'm so frightened, Captain. I'm so very frightened.
That's the way they want you to feel. Makes them think that they're alive.
I know it.
Dabei brauchte es erheblichen Mut und eine Portion Frechheit, um diesen schwarz-weißen Kuss überhaupt auf den Bildschirm zu bringen. Nichelle Nichols erinnert sich, dass der Regisseur der Episode kalte Füße bekam, als Kirk-Darsteller William Shatner sie tatsächlich vor der Kamera küsste.
And he takes me in his arms and he kisses me. Cut!
Zwei Studioverantwortliche und Gene Roddenberry, der Autor der Serie, wurden gerufen und man beschloss, die Szene zur Sicherheit noch einmal zu drehen, ohne den Kuss. Worauf William Shatner seine Partnerin bei der Umarmung vor der Kamera umdrehte und heimlich direkt in die Kamera schielte, womit dieser Take sich später im Schneideraum natürlich als unbrauchbar erwies. Nichelle Nichols wurde mit der Rolle als Offizierin zu einer Symbolfigur nicht nur für Afroamerikaner, sondern auch ganz grundsätzlich für viele Frauen und Mädchen. Und so war die Figur von Star Trek-Autor Gene Roddenberry auch geplant. Schließlich ist Uhuru das Swahili-Wort für Freiheit.
Genossenschaft, Messenger Tom. Ja. Ja. Schwammendinger, Hüttenkopf, 127, ja, das ist ein Mais, ja, ist gut. Wunderbar, ja, wir sind schon unterwegs, gut. Auf Wiedersehen.
Die Velokuriere der Genossenschaft sind die etwas angeschlagenen Helden der neuen Schweizer Kinokomödie Dead Fucking Last. Die Hauptrollen spielen Michael Neuenschwander, Markus Merz und Mike Müller. Hören Sie dazu Reflexe mit Michael Sennhauser. Ich habe Regisseur Walter Feistle, Drehbuchautor Uwe Lützen und Hauptdarsteller Michael Neuenschwander zum Gespräch gebeten. Bevor wir aber damit loslegen, hier eine kleine Einführung in den Film. Tom, Ritzel und Andi sind Kinder der bewegten 80er Jahre in Zürich. Vor 23 Jahren haben sie ihr Velokurierunternehmen gegründet, die Genossenschaft, und das Geschäft lief gut. Jetzt aber ist den strampelnden Platzhirschen unerwartet Konkurrenz erwachsen. Die Girls Messengers sind eine attraktive Truppe junger Frauen, technisch hochgerüstet und werbetechnisch versiert, bis hin zu den riesigen Plakaten mit lächelnden weiblichen Velokurieren, die plötzlich überall in der Stadt auftauchen.
Von Werbung kennst du noch nicht? Das hat doch mit Velofahren nichts mehr zu tun.
Girls Messengers. Kannst du auch nicht ernst nehmen. Los, ich habe Hunger.
Aber es dauert nicht lange, bis die Jungs von der Genossenschaft die neue Konkurrenz zu spüren bekommen. Immer mehr Stammkunden verabschieden sich.
Genossenschaft, Messenger Tom. Sali, grüße, hoi. Was du auch? Ich komm. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber, weißt du, es ist einfach ein kleiner Seich.
Wutentbrannt strampelt Tom in die Zentrale der Konkurrentinnen und stellt die ebenso attraktive wie selbstbewusste Chefin zur Rede.
Ja, du bist das, hätte ich mir können denken.
Was?
Dass das dein Laden ist.
Ja, und? Das ist an meinem Tisch.
Ja, lass mal gut zu. Hör auf, unsere Kundschaft abzuwerben.
Bist du von der Genossenschaft?
Ja, und ich mache den Job schon lange gut.
Und jetzt willst du mir sagen, wie ich mein Business zu führen habe?
Ich sage dir nur eins, wir werben keine Kunden ab.
Das ist der Fremde.
Neoliberaler Scheiß.
Protektionistischer Monopol sein.
Du bist einfach ein junges Bibi, um das zu checken.
Und du bist ein Bünzli.
Nun ist klar, der Krieg der Kurierunternehmen ist erklärt und Tom ruft seine Genossen zur Vollversammlung.
Da kommen wir nicht weit. Abstimmung.
Und hört doch Weicheier zu. Ja, Plakate abfackeln und Webseitenhacken ist das Einzige, was geht.
Nein, so etwas wird demokratisch gelöst. Wer ist dafür?
Aber nur mit Türstchen und Bier, so wie früher.
Also, Sali Disco. Jubiläumsfest, 25 Jahre Genossenschaft.
Solidarität erhoffen sie sich, die angeschlagenen Männer. Eine Sali Disco soll die Anhänger mobilisieren. Aber natürlich stehen sie auch damit auf verlorenem Posten. Gegen Sexappeal und moderne Business-Taktiken haben die Genossenschafter nichts zu melden. Bis sie sich auf den Geist ihrer Anfänge im Namen des Punk zurückbesinnen. Die Genossenschaft, das sind die alten Säcke, wie sie selber von sich sagen, das sind die Männer, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber ihren jugendlichen Idealen eigentlich noch immer nachhängen. Sie sind alle drei zu jung, um diese alten Säcke zu spielen. Walter Feistli und Michael Neuenschwander, Sie haben Jahrgang 62, 63, bei Ihnen, Uwe Lützen, weiß ich es nicht genau.
1970,
also überhaupt viel zu jung. Sie kennen nicht einmal die 80er Jahre aus eigener Anschauung.
Ich bin ein alter 68er.
Walter Feistle, ein alter 68er.
Also Jahre 68.
Also ganz eindeutig, keiner von Ihnen weiß, worum es eigentlich geht da. Keiner von Ihnen war dabei, als Zürich Brennt 1979 herausgekommen ist. Sie sind schon eine Art Nostalgie-Generation für die 80er Jahre, zu der ich mich mit Jahrgang 1961 auch zählen muss. Oder wie sehen Sie das?
muss man... Das ist ein harter Einstieg.
Michael Neuenschwander, Sie sind in Bern in der Stadt aufgewachsen?
Nein, ich bin auf dem Land aufgewachsen.
Das heißt, die Reitschule kennen Sie auch nur von Weitem?
Die Reitschule kenne ich nur von Weitem. Allerdings, ich hätte da schon dabei sein können. Also vom Alter her hätte ich dabei sein können. Aber ich war dann in Amerika zuerst und dann hatte ich andere Interessen, Fußball. Mein Interesse war Fußball und dann, als ich an der Schauspielschule war, da ging das schon, es ging so ein bisschen an mir vorbei, weil ich glaube, ich habe mich nicht getraut. Ich habe da immer so ein bisschen hingeschielt und fand das auch interessant, aber ich habe mich nicht wirklich getraut, damit zu machen.
Uwe Lützen, Sie sind in Solothurn aufgewachsen und in Solothurn gab es das gar nicht, die Jugendbewegung, oder? Oder wenn es sie gab, dann gibt es sie heute noch.
Da steckt ja dahinter, dass in Solothurn alles ein bisschen langsamer funktioniert. Das ist aber, in Solothurn gibt es ja schon seit Jahren die Genossenschaft Kreuz. Es gibt verschiedene andere Genossenschaften. Insofern ist das eine ganz aktuelle Geschichte jetzt noch. Und wenn man jetzt die Frage stellt, haben wir denn überhaupt eine Ahnung von dem, was wir erzählen? Es geht ja nicht darum, die 80er quasi aufzuarbeiten, sondern es geht darum, wo die 80er vielleicht heute angekommen sind. Und da denke ich, sind wir schon auch Experten, weil wir quasi sehen, wo die Akteure von damals heute stehen.
Den Eindruck hatte ich auch. Ich glaube, es ist nicht nur Nostalgie und Spott, das die Mischung ausmacht, sondern es ist wirklich die Kombination von, ja, Nostalgie steckt aber schon drin, auch bei Ihrem Blick, Walter Feistle, oder?
Ja, also mein persönliches Verhältnis zu den 80ern ist, halt der 12-jährige Junge, der mitkriegt, was in Zürich abgeht und die älteren Brüder und ihre Freundinnen, die wahnsinnig sexy Punk-Girls, die man so als beginnender Pubertierender natürlich nie traut anzusprechen, aber von Weitem anhimmelt. Also ich habe da schon was mitgekriegt. Das ist ja auch bei uns zu Hause am Mittagstisch über die 80er, also was da passiert ist, geredet worden. Ja, mein Vater ist ein alter 68er und da ist schon was darüber geredet worden, mit einer gewissen Sympathie, auch mit einem gewissen Unverständnis. Und ich habe natürlich auch als Aargauer mitgekriegt, wie sich in der Provinz dann diese Szene festsetzt und ich bin sozialisiert auch in Institutionen, die irgendwas mit den 80ern zu tun haben. Also ich habe meine Karriere in irgendwelchen ehemals besetzten Häusern oder Jugendzentren oder so, meine ersten Schritte als jemand, der irgendwas versucht zu machen, vielleicht auch in Richtung Film, dort gemacht.
Also, in Zürich war es ja das AJZ, also das Autonome Jugendzentrum, das eine der zentralen Forderungen darstellte. In Bern war die Reitschule eigentlich immer der Brandherd, also die ganze Bewegung hat sich immer dort und mit Zaffaria und ähnlichen Orten versammelt. Und in Solothurn, Sie haben es schon gesagt, über Lützen gab es die Genossenschaft Kreuz und die gibt es heute noch. Alle, die an die Solothurner Filmtage gehen, alle, die an die Solothurner Literaturtage gehen, kennen diese Genossenschaft. Und die hat für viele in der Kulturszene der Schweiz auch so einen nostalgischen Beigeschmack. Es ist sozusagen die letzte richtige Genossenschaft. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, aber wichtig ist ja auch zu erzählen oder herauszufinden, wo ist diese Bewegung heute angekommen. Also wenn wir von 1980er Nostalgie reden, finde ich, ist auch ganz wichtig, dass man sagt, der Blickpunkt ist von heute. Und damals gab es als Jugendbewegung, sage ich jetzt mal, das letzte Mal in der Schweiz so eine Utopie davon, wie man jetzt die Welt verändern will, in welcher Welt man anders leben will. Das hat es seither eigentlich nicht mehr gegeben. Und das will der Film ein bisschen erzählen. Also wo sind Leute angekommen, die mal für eine Utopie aufgestanden sind, die sich anders organisiert haben als andere und kreist dann im Prinzip um das Problem, ist es heutzutage albern, wenn man noch für die Ideale einsteht, für die man mal früher eingestanden ist. Wie kann man diese dann eigentlich auch ins Heute oder in die nächste Phase, in die nächste Lebensphase transportieren?
Und damit sind wir bei den drei Freunden von Die Genossenschaft, also Die Genossenschaft im Film, das sind diese Velokuriere, eine selbstorganisierte Genossenschaft, die mittlerweile aber auch Angestellte hat, das merkt man dann im Verlauf des Films. Sie, Michael Neuenschwander, spielen den Kopf, also sozusagen den Chef, auch wenn die Genossenschaft genossenschaftlich organisiert ist. Es bleibt immer alles an ihrer Figur hängen, sogar den Abwasch nach dem Mittagessen mit den Spaghetti-Tellern. Das ist eine harte Rolle sozusagen. Sie spielen gleichzeitig den Sohn und den Vater, könnte man sagen.
Genau, und die Mutter auch noch. Also mit dem Abwasch. Naja, Chef gibt es ja eigentlich nicht in der Genossenschaft, aber eben weil immer alles an mir hängen bleibt und ich mir das vielleicht auch so angelacht habe, werde ich eben langsam zum Chef da oder zum Wortführer. Und das ist tatsächlich hart, weil Tom ist der auch in der Genossenschaft lebt, mehr oder weniger. Also der hat direkt, mehr oder weniger in dem gleichen Gebäude, hat er seine Wohnung. Der ist also die Genossenschaft, das ist sein Schneckenhaus. Und umso schwieriger wird es dann, wenn dieses Unternehmen da in Schwierigkeiten gerät. Die anderen beiden, die wohnen außerhalb. Die können zwischendurch ein bisschen woanders hingehen.
Ja, die Figuren sind ja so angelegt, dass relativ schnell klar wird, wer in welche Ecke gehört. Der Ritzel, der ist Chaot geblieben. Der wohnt noch immer in einem ehemals besetzten Haus. Er ist auch der noch die Matratze am Boden hat und die Schreibmaschine auf die Knie nimmt und mit zwei Fingern tippt, wenn es um irgendein Manifest geht. Und die Figur, die von Mike Müller gespielt wird, der hat mittlerweile eine Tochter und eine Frau und ist eigentlich im bürgerlichen Leben angekommen, auch wenn er noch immer für die Genossenschaft Fahrrad fährt und immer noch dabei ist. Uwe Lützen, Sie haben diese Figuren geschrieben. Ich habe mir immer so vorgestellt, dann zeichnet man ein Dreieck aufs Papier und überlegt sich mal, welche Eigenschaften gehören zu welcher Figur. Ist das falsch?
Ist nicht ganz falsch, weil man halt auch erzählen will, wo diese gewissen Biografien, die mal relativ unisono eine Stimme hatten als Genossenschafter, als bewegte Menschen, wo die vielleicht heute angekommen sein können. Und da ohne viel große Entscheidungen selber zu treffen, ja, dann kommt man zu einem Kind, dann kommt man zu einer Familie, dann bleibt man vielleicht stur oder dann bleibt man wie die Figur von Tom, die von Michael Neuenschwander gespielt wird, steckt man eben in diesem Spagat. Also die Figur von Tom hat noch die Utopie von damals, der will das noch, aber jede Utopie muss sich irgendwann auch mal am Alltag messen. Und da in diesem Spannungsfeld steht diese Figur. Also im Prinzip so ein bisschen zwischen den beiden. Und dass er noch die lauteste Stimme hat von dem, was die Utopie mal wollte, das führt dann zu allerlei wunderbaren Konflikten.
Und es ist ja nicht nur, es ist ja eigentlich ist es ein erweitertes Dreieck, eigentlich ist es ein Viereck mit Fat Frank, dem großen Gegenspieler des Trios, der sozusagen für all diese Alt-80er steht, die eben inzwischen zum Establishment gehören und wo ich als eben der jüngere Bruder der alten 80er, also das sind die Leute, mit denen ich es eigentlich am meisten zu tun habe und mich natürlich auch immer wieder frage, was hat das jetzt mit ihren alten Idealen zu tun oder sind das nicht genau diese Leute, die an diesen Stellen sitzen und sich fett und breit und gemütlich eingerichtet haben und zum Beispiel mir als Jüngerem auch so ein bisschen den Platz wegnehmen.
Da spricht der Filmemacher in der Schweizer Szene, könnte man schon sagen. Nun ist mir aufgefallen, wenn ich einen Film ansehe, dieser Fat Frank, der wird immer wieder mal als der Böse bezeichnet. Also er ist eindeutig das rote Tuch für die zwei Radikaleren in der Genossenschaft. Die Figur, die von Mike Müller gespielt wird, die hat es eigentlich ganz gut, ist ihm freundschaftlich verbunden und versucht auch zu vermitteln. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich den ganzen Film hindurch diesen Fat Frank eigentlich recht sympathisch und vernünftig gefunden habe, bis zum großen Finale, wo er dann wirklich die Kapitalistensau raushängt. Bei der Inszenierung ist das auch eindeutig darauf angelegt, die Figur schlägt um, aber da ist ein gewisses Risiko drin, oder, Walter Feißle, für Sie als Regisseur, wenn man dem plötzlich sozusagen noch den letzten Haken erlaubt.
Das Risiko minimiert sich ein bisschen, wenn die Figur von Roland Wiesenecker gespielt wird, weil Roland einfach jemand ist, der mit Figuren, die vielschichtig sind und nicht so ganz klar, sehr gut umgehen kann. Also für mich ist er die Idealbesetzung. Also von jemandem, der jemand spielt, der zwielichtig ist und wo man nicht so richtig weiß, wie man sich zu ihm stellen kann. Ja, eine interessante Figur. Ich glaube, Roland hat es sehr viel Spaß gemacht, eben auch diese Unklarheit wirklich auszuspielen.
Es ist ja auch faszinierend, weil der Film ein Schweizer Film ist mit bekannten Schauspielern, schleppt auch immer die anderen Rollen mit. Gerade bei Roland Wiesenecker, der war auch der Fürsorger, das ist nun eine ganz andere Rolle hier, aber man kennt seine, man könnte sagen, Abgefeimtheit, auch seine Fähigkeit, im gleichen Moment ein bisschen dekutant und komisch zu wirken. Bei Ihnen, Michael Neuenschwander, spielen aber auch ein paar Rollen mit, in denen man Sie in den letzten Jahren gesehen hat. Natürlich der Film von Stina Wehrenfels, in dem Sie den gescheiterten Banker gespielt haben. Also Sie sind schon wieder ein Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs, der sich vom System verraten sieht. Und ich glaube, Sie schöpfen mittlerweile aus dem Vollen, wenn so eine Rolle kommt, oder?
Ja, das sind natürlich tolle Rollen. Also der Mann kurz vor dem Burnout oder kurz nach dem Burnout oder so, oder eben am Nervenzusammenbruch. Das sind wirklich sehr, sehr interessante Rollen, klar. Und der Unterschied zum Banker ist halt der, dass es wirklich ein total anderes Milieu ist, eine andere Figur vom Aussehen her, von der Sprache her, von allem. Aber das macht eben dann auch Spaß. Also das so in anderen Milieus nochmal durchzubuchstabieren.
Nun gibt es eine Behauptung in dem Film, die braucht es für die ganze Konstruktion. Und die Frage geht nun an Sie als Drehbuchautor, Uwe Lützen. Die Genossenschaft, die funktioniert ja bestens als Genossenschaft. Sie sind die Platzhirsche, sie haben eigentlich sämtliche Aufträge im Raum, bis diese Girls Messengers auftauchen. Und die Girls Messengers, die sind ein bisschen attraktiver, einfach weil es Mädchen sind, weil sie Werbung machen. Die Werbung ist verpönt bei der Genossenschaft, das haben wir nicht nötig, sagen sie. Und irgendwann merken sie, das hätten wir vielleicht doch nötig gehabt. Aber dieses Gimmick, dass die Girls Messengers nicht nur Erfolg haben, sondern sämtliche Kunden abwerben, die die Genossenschaft zuvor hatte, auch das ist ein bisschen riskant, oder? Das wird einfach so in den Raum gestellt.
Das ist eine Komödie, der Film. Der Film soll Spaß machen und da gibt es diese Konstruktion natürlich. Allerdings sind ja die Frauen eigentlich an einem gewissen ähnlichen Punkt, wie die Männer damals waren. Also die Frauen machen das ja nicht also die sind ja nicht auch wieder gebrochene Bösewichtinnen sozusagen, weil sie ja auch im Prinzip nur ihre Freiheit suchen in dem, was sie machen. Also sie machen es aber mit anderen Mitteln. Und die Genossenschaft ist da angreifbar geworden, wo sie eben sich nicht mehr bewegt hat in den letzten 30 Jahren. Also wo sie in diesem Konkon von ihrer Idee überlebt hat, unbewusst. Und jetzt kommt halt von außen jemand und der klopft an diesen Kokon, der kommt jetzt quasi in Bewegung, da gibt es Dynamiken. Da müssen die drei Freunde eigentlich wieder den Grund rausfinden, warum haben wir eigentlich mal angefangen. Also im Prinzip ein bisschen wie eine alte Ehe, wo es vielleicht andere Interessen gibt oder andere Einflüsse, wo man sich wieder neu zusammenfinden muss. Und insofern ist es vielleicht ein komödiantischer Kniff, aber er geht eigentlich im Prinzip an ein essentielles Problem von den drei Jungs.
Und es ist ja durchaus auch so, dass natürlich ist das zugespitzt und es ist vor allem personalisiert. Also so wie ein Velokurier, einer der Richtigen, die in den Nebenrollen in unserem Film sich selber spielen, zu mir gesagt hat, das ist tatsächlich so. Also es kann sehr schnell gehen in einer Velokurierfirma, dass man wirklich an existenzielle Probleme gerät. Er hat dann zu mir gesagt, ja, in Wirklichkeit ist es halt so, dass Glasfaserkabel keine kurzen Miniröcke tragen.
Es gibt ja sonst noch ein paar wirklich hübsche Einfälle, um diese Hilfskonstruktion zu stützen. Also da kann ich nur gratulieren. Es gibt ganz kurze Momente, in denen solche Begründungen eingespielt werden, die sofort einleuchten. Man vergisst sie wieder, tauchen sie wieder auf. Zum Beispiel sagt die Chefin der Girls Messenger beim Erklären, wie der Laden läuft, auch einmal. Und die Trikots, da werden dann auch sofort gewaschen. Dann gibt's wieder frische, so dass die Kurierinnen eben nicht stinken. Und man kann sich bei den Velokurieren, bei den Männern durchaus vorstellen, wenn man denen zusieht, die möchte man nicht zu lange im Büro haben. Die schickt man so schnell wie möglich wieder raus. Das ist Komödienstoff. Und umgekehrt gibt's bei der Genossenschaft dann auch sexistische Sprüche, vor allem von Rätsel zum Beispiel. Also wenn eine der Frauen, die auch bei der Genossenschaft fahren, schlechte Laune hat, dann bekommt sie vorgehalten, sie habe wohl ihre Tage. Also diese ganzen Sexismen, die werden auch ausgespielt. Auf dieser Ebene funktioniert die Komödie perfekt, aber das sind natürlich auch, das sind aufgeschiente Klischees.
Das Schöne ist doch, dass in dem Film alle ihr Fett wegkriegen, also auch die Männer. Also wer das nur gut finden kann, was die Männer machen, sollte vielleicht auch mal in sich gehen. Genauso kommen die Frauen dran. Finde ich eigentlich eine wunderbare Sache.
Ich glaube auch, also mir persönlich macht es sehr viel mehr Spaß, Filme zu machen, indem ich mit Klischees spiele und sie aufbreche und gegeneinander prallen lassen kann, als den Versuch zu unternehmen, ein Klischee aufzubrechen und die Wahrheit, die hinter dem Klischee steckt, zu erzählen, was ich finde auch schon wieder ein ziemlich klischierter Ansatz ist, Filme zu machen.
Ich glaube, die Gefahr besteht ja bei jeder derartigen Geschichte, die irgendwo auch aufgehen muss. Und ich glaube, ein Problem des Drehbuchs, das recht elegant gelöst ist mit der Figur von Fat Frank, ist schon, es gibt zwar diesen Bösewicht, ein bisschen so wie im Kasperle-Stück, also Fat Frank wird einfach deklariert als der Bösewicht, aber das, wogegen die Genossenschaft eigentlich seinerzeit angekämpft hat, nämlich den Kapitalismus, die Vereinnahmung der Menschen, die Beraubung, das ist alles nicht so ganz spürbar, denn diese Girls Messengers, die sind ja auch selbstverwaltet, die haben zwar eine Chefin, das ist ein Hightech-Laden, aber unter anderem ist es ja eine Gruppe von Frauen, die sich zusammengetan hat und sich eine eigene Freiheit geschaffen hat. Sie sind wirtschaftlich unabhängig auf diese Weise. Das heißt, um überhaupt etwas in diese Konstruktion reinzubringen, das dann eben dieser Genossenschaft entgegensteht, müssen sie darauf zurückgreifen, dass es ist die Werbung. Die Werbung, das macht man nicht, das ist unanständig und irgendwann schlägt es dann um. Uwe Lützen, Sie haben vor Ihrer Karriere als Drehbuchautor jahrelang Werbung gemacht für Filme. Sie waren eigentlich einer der Männer, die Schweizer Filme verkauft haben hier. Da spielt auch noch etwas von Ihrer eigenen Vergangenheit hinein, oder?
Also schreiben ohne die eigene Vergangenheit kann man nicht, das ist klar. Die Mechanismen zu kennen von Marketing und Werbung bestimmt geholfen bei der Ausarbeitung des Drehbuchs. Vielleicht noch zu der Frage des quasi nicht ganz klaren Bösewichts. Es ist ja, also die Utopie demontiert sich ja immer in kleinen Stücken. So, da gibt's ja keinen, der sich voreinstellt und sagt, jetzt du bist jetzt quasi fertig mit deiner Bewegung, deine Ideale sind alt, fertig. Sondern das demontiert sich ganz klein. Die Frage ist, wie viel Vernunft verträgt Utopie? Und das wird so stückweise demontiert. Da gibt's halt mal die Werbung, da gibt's halt mal die Girls, da gibt's halt Fat Frank, der im Grunde ja nicht eben gute Sachen sagt, der sorgt ja für vernünftige Sachen. Das ist ja nur da, wo er den Jungs dann die Ideale wegnehmen will, da kippt's dann. Und das finde ich wunderbar, dass es so funktioniert. Weil das geht dann nicht mehr so, dass man seine Utopie an der Vernunft testen muss, das schon. Und dass dann quasi kein einzelner Bösewicht, wie im James Bond dann vorkommen kann, finde ich, ist der Realität geschuldet.
Walter Feistl, es gibt in dem Film zwei, drei Momente, wo es einem fast den Atem verschlägt, weil es unglaublich Spaß macht, weil plötzlich das Bild, das Styling, der Ton, der Eindruck komplett anders ist. Und perverserweise sind das die Momente, in denen eben das Styling und die Werbung greift. Also ich denke da an die Szene, wo die Genossenschafter zum ersten Mal das große Plakat der Girls Messengers sehen. Staunend, dem Zuschauer wird es eine Weile vorenthalten, dann schwenkt die Kamera und zeigt das Plakat und man sieht, ach so, hier ist die Konkurrenz. Und dann einer der ganz großartigen Momente ist die Inszenierung der Plakatschlacht. Also es gibt diese Plakate der Girls Messengers. Da ist ein Mädchen auf einem Fahrrad mit einer Feuerspur und darunter steht Zürich brennt. Das ist der alte Slogan von TNT, also von diesem Stück von 1979, das im Abspann auch läuft. Und dann kommt das Plakat der Männer und wir haben es angezündet mit Streichhölzern, den drei Männern, die dastehen, wirklich mit dieser Punk-Attitüde. Und das Ganze ist so inszeniert mit der klaren Werbeästhetik, mit der Überwältigungsästhetik, dass man wirklich sagen muss, filmisch, also einfach vom Bild her, ist der Film eigentlich genau dort am stärksten, wo er das macht, das die Genossenschaft eigentlich nicht haben wollte. Nämlich diese Überwältigungsstrategie, dieses Aufblasen.
Ja, das mag sein. Ich möchte noch schnell eine Klammer machen zu Zürich brennt und zu den Klischees. Wir haben uns lange überlegt, ob das eben nicht zu platt ist. Bis wir dann tatsächlich gesehen haben, eine Werbung für eine Disco-Veranstaltung in einem relativ schicken Club in Zürich, der tatsächlich mit so einer Flammenschrift für eine Veranstaltung wirbt, mit dem Slogan Zürich brennt. Also die Wirklichkeit holt das Klischee auch immer wieder ein und das Klischee wird zur Wirklichkeit, die Wirklichkeit zum Klischee, also das ist so ein endloser Kreislauf. Ja, natürlich. Wir leben in einer Welt, in der sehr viel Vertrauen in platte Bilder gelegt wird. Ich glaube aber trotzdem, dass der Film auch zeigt, auch in seiner Ästhetik, in dieser Kleinteiligkeit, in diesem Schmuddel, in dem die Jungs leben, dass die wirkliche Wirklichkeit eben was anderes ist als ein Plakat.
Michael Neuenschwander, eine der Szenen, die eigentlich am längsten bleiben, neben diesen eben beschriebenen mit der plakativen Wirkung, ist die, in der die Lebensfreude noch einmal auftaucht. Also die drei Männer, die haben sich in den Fluss gestürzt, sie schwimmen mit Abfallsäcken, wie man das in Basel auf dem Rhein macht, wie man das offenbar hier in Zürich auch macht, wie man das in Bern mit der Aare macht. Sie lassen sich treiben und sie sind nackt und sie strecken hin und wieder auf Kommando ihren Hintern hoch und stemmen die Bierflaschen und die ganze Lebensfreude, die schlägt durch. Ist das eine Szene, die Ihnen bekannt vorkam aus Ihrer eigenen Jugend oder eher eine Szene, die Ihnen bekannt vorkam aus anderen Schweizer Filmen?
Aus meiner Jugend. Ich habe die größte Zeit meiner Jugend in der Aare, an der Aare verbracht. Und das ist etwas vom Größten. Nein, das ist schon, das kenne ich nicht aus einem anderen Film, das kenne ich aus meinem Leben, auch heute noch.
Uwe Lützen, der Fluss fließt ja auch durch Solothurn.
Ja, auch mit Plastiksäcken, mit und ohne Badehose. Aber im Grunde ist es ja auch ein historisches Zitat. Also es gab diese Nackt-Demo, lieber Blut statt kaputt. Und ja, die Jungen haben dann in dem Moment auch so ein bisschen nostalgischen Moment, das nochmal zu wiederholen. An einem Moment in der Geschichte, wo sie dann denken, jetzt hauen sie dem Kapitalismus nochmal ein Schnippchen oder eins um die Fresse.
Walter Feistle, wo haben Sie die Szene angehängt für sich?
an der Aare und in der Reuss aus Aargau. Also ich kenne das selber sehr gut. Wir hatten allerdings keine Plastiksäcke, sondern wir haben das mit aufgeblasenen Auto- oder Traktorschläuchen gemacht. Aber ich glaube, jeder kann das irgendwo anhängen. Es ist eine der wenigen Szenen, wo die Jungs einfach wirklich ganz bei sich sind. Man sehnt sich, glaube ich, auch danach in all dieser großen Verkrampfungsbewegung, die der Film dann eben am Schluss auch löst. Also die Jungs finden ja auch wieder zu was Neuem zurück, zu was Lebendigerem, was auch für mich, auch als Filmemacher, gibt es Parallelbewegungen. Also wir haben öfter... Kaspar Winkler, der Produzent, hat das Method Producing genannt. Also öfters das Gefühl gehabt, wir befinden uns jetzt beim Filmemachen in ähnlichen Situationen wie die Jungs in der Geschichte, die wir erzählen. Wie zieht man sich am eigenen Schlawittchen aus dem Schlamassel, das man selber angerichtet hat? und ich habe bei all Witzeleien, die man über diese Figuren machen kann, eine große und tiefe Sympathie als jemand, der Sachen macht. Als Filmemacher jemand, der produktiv ist, für Leute, die sich nicht unterkriegen lassen, immer wieder zu versuchen, ihre eigenen Ideale und Ideen irgendwie gegen die Wirklichkeit zu stemmen.
Dead Fucking Last, die neue Schweizer Kinokomödie um die Velokuriere der Genossenschaft. Sie hörten Reflexe mit Michael Sennhauser im Gespräch mit Regisseur Walter Feistle, Drehbuchautor Uwe Lützen und Hauptdarsteller Michael Neuenschwander. Und das war es für 2012. Fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Der Ausschnitt stammt aus Crouching Tiger, Hidden Dragon, jenem überaus eleganten Kung-Fu-Film aus dem Jahr 2000, mit dem es Ang Lee gelungen war, Tausende von Frauen für Martial Arts zu begeistern. Mit Hilfe von Michelle Yeoh, Chow Yun-Fat oder auch Cheng Pei-Pei, die in der gehörten Szene als rachsüchtige weibliche Kampfmaschine Jadefuchs einen ganzen Haufen von Männern niederkämpft. Und mit diesem Ausschnitt aus Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee beenden wir die letzte Filmrolle des alten Jahres. Am Mikrofon war Michael Sennhauser. Und uns allen wünsche ich ein großartiges Kinojahr 2013.
And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future.
Danke und auf Wiederhören.
God help us in the future.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.